Herzlich willkommen zu Am Punkt. Die Frage, welche Möglichkeiten wir haben, von einem Ort zum anderen zu gelangen und das möglichst zeitsparend, bequem und günstig, ist ein Thema, das uns alle täglich betrifft. Eine Begleiterscheinung der gesellschaftlichen Mobilität, die ja nach wie vor zu großen Teilen via privaten Pkw stattfindet, sind bekanntlich hohe Treibhausgasemissionen. Rund 30% der Emissionen weltweit werden vom Verkehr verursacht und etwa die Hälfte des Autoverkehrs ist auf Arbeits- und Dienstwege zurückzuführen. Wir werden heute darüber sprechen, wie Unternehmen das Thema Mobilität für sich nutzen können, indem sie Arbeits- und Dienstwege so organisieren, dass nicht nur die Umwelt geschont wird, sondern sie auch an Attraktivität für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen, eventuell Kosten sparen und auch im Sektor Mobilität und Logistik auf innovative Weise einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten können. Meine Gesprächspartnerinnen heute sind Claudia Falkinger und Andreas Lindinger. Claudia Falkinger ist Geschäftsführerin des Mobility-Startups Point End und Initiatorin einiger Netzwerke im Bereich Mobilität. Andreas Lindinger ist Experte für nachhaltige Mobilität, Logistik und Gebäude bei Denkstadt, einem Beratungsunternehmen für betriebliche Nachhaltigkeit. Die beiden sind außerdem Herausgeberinnen des kürzlich erschienenen Praxishandbuchs Nachhaltiges betriebliches Mobilitätsmanagement. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie Zeit für unser Gespräch gefunden haben.
Schon gehört? Jurio, iJurio ist jetzt Teil des Linde Verlags. Die hochsichere Lösung für komfortable und effiziente digitale Zusammenarbeit. www.jurio.com.
Und nicht vergessen, für Linde-Kunden gibt es 10% im ersten Jahr.
Lieber Herr Lindinger, betriebliche Mobilität kann ja viel mehr umfassen als den allseits bekannten Dienstwagen. Aus welchen Komponenten kann denn ein nachhaltiges Mobilitätskonzept bestehen? Welche Ansätze gibt es denn da und für welche Unternehmen kommen sie jeweils in Frage? Hier spielt ja auch die Größe und die Struktur eines Unternehmens eine Rolle für die Entscheidung, welche Maßnahmen sinnvoll sind. Und darüber hinaus, was haben denn Unternehmen davon, wenn sie ihre Mobilität nachhaltig organisieren?
Ich würde gerne gleich mit dem letzten Aspekt beginnen, welche Vorteile Unternehmen haben, weil ich glaube, das ist ja das Entscheidende, um auch ins betriebliche Mobilitätsmanagement einzusteigen. Ganz klar, oft vielleicht am wichtigsten für Unternehmen ist, dass das betriebliche Mobilitätsmanagement auch wirtschaftliche Vorteile bringen muss. Das heißt insbesondere Kosteneinsparungen. Man denke es beispielsweise daran, wenn man eine Fahrzeugflotte besser, effizienter auslasten kann durch geteilte Poolautos oder auch geringere Infrastrukturkosten, beispielsweise wenn man sich jetzt Parkplätze einspart. Oder auch wirtschaftliche Vorteile, das war bei einigen Unternehmen auch der Fall, die das betriebliche Mobilitätsmanagement angegangen sind, dass beispielsweise eine Standorterweiterung, also auch ein positiver wirtschaftlicher Effekt, dazu führt, dass Parkplätze wegfallen und man sich deshalb auch mit dem Thema auseinandersetzt. Gleichzeitig gibt es auch noch weitere Vorteile, die teilweise auch wirtschaftliche Co-Benefits haben. Ich sage mal, das Thema Gesundheit von Mitarbeiterinnen durch aktive Mobilität, durch eine Förderung aktiver Mobilität bedeutet auch weniger Krankenstandstage, was ja auch ein wirtschaftlicher Vorteil ist. Und was wir auch in Gesprächen mit vielen Unternehmen immer wieder gehört haben, dass Mobilität und betriebliches Mobilitätsmanagement in Recruiting-Prozessen und auch in der Retention der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern immer wichtiger wird. Also auch die Positionierung als attraktive Arbeitgeberin, da kann betriebliche Mobilität eine wichtige Rolle spielen. Und letzten Endes leistet man damit als Unternehmen auch einen gesellschaftlichen Beitrag. Also einerseits gerade im Bereich Klimaschutz, aber auch bei anderen Umweltthemen, Reduktion von Feinstaub, Lärm, Beitrag zur Verkehrssicherheit, und grundsätzlich auch im Bereich der Diversität, da werden wir dann später, glaube ich, auch noch detailliert darauf eingehen, weitere soziale Effekte in Richtung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist ja einerseits eine Aufgabe von Unternehmen und andererseits auch durch die Regulatorik, sprich Nachhaltigkeitsregulatorik, CSRD, ja auch ein Thema, mit dem sich gerade große Unternehmen verstärkt befassen müssen. Damit einhergehend zu Ihrer Einstiegsfrage, Aus meiner Sicht ist betriebliches Mobilitätsmanagement für Unternehmen jeglicher Größe ein Thema. Ich sage, ein großes Mobilitätskonzept macht wahrscheinlich ab 50, 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sinn, aber genauso kann jedes kleine Unternehmen schon überlegen, auch welche Maßnahmen sind für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treffend und können dabei helfen, ihre Arbeitswege, ihre Dienstreisen nachhaltiger zu gestalten. Gerade auch vor dem Aspekt von Arbeitskräftemangel, Regulatorik, andere betriebswirtschaftliche Ansätze oder Anlässe ist es oft ein Thema, dass sich Unternehmen einfach jeglicher Größe mit dem Thema Mobilität beschäftigen müssen. Und da ist es eben wichtig, wie Sie gesagt haben, das kann und soll mehr umfassen als nur den Fuhrpark, als nur den Dienstwagen. Da geht es wirklich darum, ein ganzheitliches Mobilitätsmanagement, das heißt bestehend aus Investitionen in Radabstellanlagen, in Jobtickets, in Jobräder vielleicht auch, aber auch genauso an Policies, dass man die richtigen Richtlinien auch für Dienstreisen, für Firmenwegen hat und vor allem auch für das Thema Kommunikations- und Bewusstseinsbildung aufsetzt, weil letzten Endes geht es um eine Verhaltensänderung und da spielt das Thema Bewusstseinsbildung eine ganz wichtige Rolle. Mhm.
Frau Falkinger, eben, es ist jetzt schon kurz angeklungen, Mitarbeiterattraktivität. In Ihrem Buch wird ja ein Mobilitätskonzept beschrieben, in dem es nicht nur um die Dekarbonisierung geht, also um die Reduktion, Vermeidung fossiler Brennstoffe, sondern auch um Inklusion, also die Berücksichtigung unterschiedlicher Voraussetzungen und Bedürfnisse von Mitarbeiterinnen, die soziale Komponente der Nachhaltigkeit. Also mit welchen Maßnahmen lässt sich denn dieses Ziel am besten adressieren?
Genau. Der Subtitel unseres Praxishandbuchs heißt ja, so gelingt die Transformation zu einer nachhaltigen, innovativen und inklusiven Mobilitätswende. Und gerade da, wie Sie angesprochen haben, Nachhaltigkeit natürlich, Innovation, gerade wenn es um Wirtschaftlichkeit und Technologie geht, aber auch eben die Inklusion. Denn was bringt uns die beste Mobilitätstechnologie in Unternehmen, wenn sie dann keiner nutzt? Also warum investiert man viel, warum baut man vielleicht da entsprechend um, wenn dann das entsprechend nicht in der Belegschaft ankommt. Nur ein kurzes Beispiel dazu. Schaut man sich aktuell die Nutzungszahlen an bei Carsharing, sind etwa nur 20% davon Frauen. Grund ist oft, dass deren täglichen Bewegungsmuster und Bedürfnisse wenig in die Planung sowie in die Umsetzung einbezogen werden. Denn Bewegungsmuster von Frauen sind oft komplexer. Zum Beispiel, sie haben häufiger Betreuungswege, wie etwa der Weg zum Kindergarten, Besorgungen für ältere Personen und so weiter und so fort. Und um wirkungsvolle Investitionen und Maßnahmen in Betrieben zu setzen, müssen diverse Gruppen an Mitarbeitern einbezogen werden. Das geht von Lehrlingen bis hin zu Teilzeitkräften, älter Belegschaften und darüber hinaus. Also nicht nur ein reiner Geschlechteraspekt natürlich, wie bei diesem Beispiel, sondern in ganz viele unterschiedliche Gruppen. Zum Beispiel, wir haben es ja gehört, im Recruiting, vor allem Jugendliche fragen da verstärkt nach. Es gibt auch Studien, das sagen über 70% wählen eben einen nachhaltigen Arbeitsplatz, also was tragen die Unternehmen dabei, aber was können eben auch junge und auch ältere mit beitragen zu diesem Thema. Genauso auch, wie gesagt, unterschiedliche Gruppen im Unternehmen. Und nachdem Mobilität Gewohnheit ist, also man hinterfragt diese täglichen Muster, vor allem den Weg in die Arbeit, nur ganz selten, außer beim Umzug oder bei einem Jobwechsel. Deswegen ist es hier ganz wichtig, von Beginn an die Personen mit einzubeziehen. Also wenn man sozusagen die Analyse und die Planung macht, da ganz konkret auf die Zahlen zu schauen, Befragungen durchzuführen, dann wird auch dieses Ownership in der Belegschaft einerseits erhöht. Also dann hat man gewisse Ambassadore, die das dann bei der Einführung definitiv entsprechend mehr mittragen. Aber natürlich werden auch die Bedürfnisse, die täglichen Bedürfnisse der Mitarbeitenden viel besser befriedigt sei, was habe ich denn sonst zu erledigen, wie kann das einen Mehrwert in meinen täglichen Alltag, Dienstwege etc. einfließen. Und gerade da bekommt man dann die meisten Personen. Aber auch dieses laufende und kontinuierliche Einbinden. Also das ist nicht nur, passt, wir haben das jetzt einmal gemacht und eine Veranstaltung zu unserem neuen Mobilitätskonzept durchgeführt, sondern dieses kontinuierliche Dranbleiben in jeglicher Phase einzubinden, von der Ausschreibung, der Bewerbungsausschreibung zum Recruiting bis hin zum Intranet oder sonstigen Kommunikationsthemen, immer wieder vielleicht Testings, Radfahr-Repariertage anzubieten, was es ja immer dann entsprechend ist, und dieses gesamtheitliche Denken, damit Mobilität auch wirklich tief in der Unternehmenskultur verankert wird.
Neben der Nachhaltigkeit ist ja auch die Digitalisierung ein quasi Megatrend unserer Zeit, in dem sich die Entwicklungen auch überschlagen. Wie können denn digitale Innovationen dazu beitragen, die betriebliche Mobilität nachhaltiger zu gestalten? Welche Ansätze und Entwicklungen gibt es da, und vor allem, welche Vorteile ergeben sich daraus, wenn man das mit berücksichtigt?
Absolut. Digitalisierung hat einen wesentlichen Anteil in unterschiedlichen Phasen des betrieblichen Mobilitätsmanagements. Das beginnt einerseits in der Analyse, also am Anfang die Analyse. Gerade hier kann man das besser nutzen, um die richtigen Entscheidungen, Maßnahmen, Investitionen zu treffen, um das wirklich zielführend zu machen. Dann natürlich die Datenanalyse zur Effizienzsteigerung. Andreas Lindinger hat schon erwähnt, vom Fuhrpark bis zu verschiedenen Routen, nicht nur in der Personenmobilität sozusagen in diesen zum Beispiel Poolfahrzeugen, sondern natürlich auch in der Logistik, in diversen Routenplanungen und so weiter und so fort. Natürlich fördert es auch oder kommen neue Mobilitätslösungen auf, sei es Elektromobilität, Sharing-Modelle, App-Lösungen, Mobilitätsbudget und so weiter und so fort. Also einerseits intern in den ganzen operativen in der Abwicklung, natürlich auch mit künstlicher Mobilität und Co. Dann in der Technologie, sei es vom Antrieb oder vom Service, und natürlich auch zur konstanten Weiterentwicklung. Darüber hinaus, was oft vergessen wird, ist ja auch Nicht-Mobilität ein wichtiger Teil, also wie Telearbeit, virtuelle Meetings, die Vermeidung von Mobilität ist da auch ganz entscheidend, dass man sozusagen Arbeitsumfelder, neue, also New Work ist natürlich da ein ganz wichtiger als Stichwort, wie stellt man das zur Verfügung, wie hat man vielleicht auch Mobilitätspolicies im Unternehmen, um das zu machen, und natürlich in einem weiteren Aspekt ist es dann natürlich auch die intelligente Verkehrsmanagementsysteme, die dann natürlich außerhalb des Unternehmens, vielleicht auch in der Zusammenarbeit mit Städten, Gemeinden und so weiter geht. Also Digitalisierung bietet dann vielfältige Ansätze in der Planung, in der Umsetzung, in der kontinuierlichen Verbesserung und natürlich im Angebot der unterschiedlichen Mobilitätslösungen in Betrieben beizutragen.
Nun ist ja neben dem Ziel, der Umwelt nicht zu schaden und seinen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten für Unternehmen, wir haben es ja vorhin von Herrn Lindinger schon gehört, die ökonomische Seite eine wesentliche. Einsparungspotenziale, was gibt es da an Möglichkeiten? Sie haben ja vorhin schon erwähnt, auch die Reduktion der Parkplätze, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen. Aber da gibt es sicherlich noch andere Möglichkeiten, finanziell zu profitieren, und es gibt ja auch eine Reihe von Förderungen für diesen Zweck. Vielleicht können Sie auch die kurz skizzieren.
Gerne. Wie gesagt, wie Sie auch jetzt nochmal erwähnt haben, eingangs habe ich gesagt, einerseits gibt es unmittelbare Kosteneinsparungen, weniger Parkplätze, weniger Krankenstandstage, zum Beispiel durch die Förderung von aktiver Mobilität, aber auch effizientere, einfachere Prozesse, beispielsweise bei der Buchung von Dienstreisen, wenn man sagt, es ist entweder digital auch unterstützt, natürlich auch vereinfacht oder beispielsweise sogar organisatorisch durch ein Mobilitätsbudget auch abgebildet, auch App-unterstützt abgebildet, um sowohl den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diese Prozesse zu vereinfachen, als auch natürlich den administrativen Aufwand im Hintergrund. Ich denke aber, wichtig ist, nicht zu sehr auf die Kosten, zu sehr den Blick zu lenken, denn natürlich Kosten haben Maßnahmen wie Jobticket, gerade in großen Organisationen auch dementsprechende Kosten. Ich würde dem aber lieber die Potenziale gegenüberstellen. Und da ist ein Potenzial eben sicher, wie Claudia Falking auch gesagt hat, dass Mitarbeiterinnenmobilität, nachhaltige Mobilität auch wirklich Teil der Unternehmenskultur werden kann. Ein positives Thema, ein Thema, das letzten Endes dann auch zu Mitarbeiterinnenbindung und damit auch beispielsweise zu geringen Kosten für das Recruiting neuer Mitarbeiterinnen führen kann. Weiteres Potenzial sind, wie von Ihnen angesprochen, die Förderungen. Gerade in Österreich gibt es da mit dem Klimaaktiv-Mobil-Programm ja durchaus attraktive Förderungen. Einerseits Pauschalförderungen für Infrastruktur vor allem, also für Fahrräder, Falträder, Transporträder, E-Fahrzeuge, Ladeinfrastruktur, Abstellanlagen auch und Ähnliches. Also hier gibt es relativ unkomplizierte Pauschalförderungen, die man natürlich auch als Unternehmen in Anspruch nehmen kann und soll für die Wirtschaftlichkeit dieser Maßnahmen. Und andererseits aber auch das Angebot einer Förderung für ganzheitliche Mobilitätsmanagementkonzepte, wo es dann auch vor allem darum geht, mehrere Maßnahmen zu kombinieren und auch die Bewusstseinsbildung, die ja für die Umsetzung, für den Umsetzungserfolg ganz wichtig ist, auch zu integrieren, wo man dann auch Maßnahmen wie ein Jobrad, ein Jobticket auch beispielsweise in ihrer Einführung gefördert bekommen kann. Was ich auch noch erwähnen möchte, zur Finanzierung dieser Maßnahmen gibt es auch gute Ansätze, wenn man beispielsweise das Praxisbeispiel Böhringer Ingelheim, die also ein sehr umfassendes Konzept aufgestellt haben infolge einer Standorterweiterung, die haben gesagt, die Parkplätze, die es noch gibt, jene Erlöse, die für diese Parkplätze aus der Parkraumbewirtschaftung heraus generiert werden können, werden für nachhaltige Mobilitätsmaßnahmen verwendet. Das heißt, das ist ein Ansatz, das eben Unternehmen oft verwenden, dass sie diese Erlöse aus dem Pkw-Verhalten, aus dem motorisierten Individualverkehr für die Finanzierung der neuen zusätzlichen nachhaltigen Mobilitätsangebote verwenden.
Sie haben ja beide einen guten Überblick über die Szene und Sie stellen in Ihrem Buch auch die Mobilitätskonzepte einiger Unternehmen vor. Sie haben jetzt Böhringer Ingelheim angesprochen, aber es werden noch einige andere dort skizziert. Welches Vorgehen hat sich denn bei der Umstellung auf ein nachhaltiges Mobilitätsmanagement bislang schon bewährt? Also womit beginnt man am besten und was sind Erfolgsfaktoren, die Unternehmen in diesem Prozess berücksichtigen sollten? Und ein weiterer Punkt dazu, wer im Unternehmen treibt das Thema denn normalerweise voran? Also ist das die Geschäftsführung, die Nachhaltigkeitsbeauftragte, die HBR-Abteilung? Wo sollte die Aufgabe nachhaltige Mobilität angedockt werden?
Was sich in unseren Gesprächen definitiv gezeigt hat, ist, there is no one size fits all in Sachen betrieblicher Mobilität. Also jedes Unternehmen hat unterschiedliche Ausgangslagen. Das ist natürlich abhängig von der Branche, vom Standort, von der Mitarbeiterstruktur, von der Kultur und so weiter. Und es ist mehr als nur ein Dienstauto oder ein Klimaticket zum Beispiel. Was aber sicherlich entscheidend ist, ist einerseits das Commitment des Management und die langfristige strategische Verankerung, weil es braucht einfach Zeit, wie wir schon gehört haben, aufgrund dessen, dass Mobilität auch Gewohnheit ist, gerade wenn Infrastrukturthematiken anzupacken sind, dauert es auch einfach eine Zeit. Und zweitens eine gesamtheitliche Betrachtung, also nicht nur das Fahrrad, nicht nur das Jobticket etc., sondern die Gesamtheit ist ganz wichtig, das zu betrachten, und das sieht man auch, wie sind diese Teams etc. aufgestellt dann. Aber ganz kurz noch dazu, wie geht man das Ganze an, wenn man so das betriebliche Mobilitätsmanagement umstellen oder neu betrachten möchte? In unserem Buch gibt es dazu ein eigenes Buchkapitel, das sich ganz diesem Thema widmet, also konkrete Handlungsfelder aufzeigt, bis hin zu Chancen, Herausforderungen und die konkrete Umsetzung. Sehr häufig wird da der PDCA-Zyklus, also Plan, Do, Check und Act, verwendet. Also erster Schritt ist das Planen, sei es einerseits die Analyse, was gibt schon, wo will man hin, Zielsetzung, Strategie aufzusetzen und auch das Setup des Projektteams. Hier sieht man häufig, dass einerseits kommt es darauf an, kommt es aus der Nachhaltigkeitsabteilung, eher aus dem HR oder Personal, das heißt aus dem Fuhrparkmanagement und Co. Aber oft sind es interdisziplinäre, zusammengesetzte Teams. Das heißt, zu Beginn muss das gar kein eigenes Team oder Department etc. sein zum Thema betriebliche Mobilität, aber diese unterschiedlichen Perspektiven, Recht oder Finanzen ist natürlich auch hinsichtlich der Abrechnung oft sehr relevant. Das sieht man jedenfalls. Teils kommt es einfach aus der Strategie, manche eher aus dem Nachhaltigkeitsmanagement, andere aus dem Standortmanagement zum Beispiel. Aber dieser teamübergreifende Ansatz ist das sicher ein sehr wirkungsvoller, um auch breite Unterstützung im Unternehmen zu bekommen, sich zu sichern und vielfältige Perspektiven einzubinden. Dann geht es natürlich ins Tun, wo konkrete Maßnahmen kurz- und langfristig angepackt werden, verstärkte Kommunikation nach innen oder auch nach außen natürlich, dann Check, also die Überprüfung, die Messung der Ergebnisse und dann wieder Act, also Anpassung des gesamten Weiterführung, wie ich schon erwähnt habe vorhin, das ist kein, man macht es einmal und dann ist es erledigt, sondern das ist natürlich ein kontinuierliches Lernen, was muss man vielleicht ausbauen, wir hören es ja immer mehr, Fahrradinfrastruktur wird laufend ausgebaut, wo die Fahrradabstellplätze vielleicht zu wenig waren zu Beginn oder gerade das Kennenlernen von Elektromobilität und je mehr sich das etabliert und auch in Anspruch genommen wird, desto mehr wird das verwendet. Also es ist ein zyklischer Ansatz, den Unternehmen häufig verwenden, ein gesamtheitlicher, ein sehr interdisziplinärer, damit es auch, wie wir auch schon angesprochen haben, auch in diese Unternehmensstrategie bzw. Kultur eingebettet wird, vom Recruiting, Aufnahmegespräche, Ausprobieren, vielleicht einmal erste Ausprobiertickets für, sei es vom Busse oder von Rad etc. Eingebaut werden. Und wir sagen immer, es ist so eine Kunst, wenn Mobilität in der Kaffeeküche dann zum Gespräch wird und das eigentlich wirklich ein Teil des gesamten Unternehmenssettings oder der Kultur aller Mitarbeiter in jeglicher Ebenen wird.
Es gibt in Ihrem Buch auch Kapitel, die sich mit Logistik und Gütertransport beschäftigen, also mit Unternehmen, die nicht nur die Mobilität ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch Gütertransporte organisieren und die dadurch natürlich noch viel größere Herausforderungen haben, ihre Abläufe nachhaltiger zu gestalten. Können Sie uns da ein paar Ansätze nennen, die überlegt werden, vielleicht aber auch schon umgesetzt worden sind?
Gerne. Grundsätzlich sehe ich beim Gütertransport vor allem zwei Herausforderungen. Das eine ist, rein global betrachtet, wird das Gütertransportvolumen global in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sehr stark ansteigen. Also bis zum Jahr 2050 spricht man da von Faktor 2, 2,5. Da spielt sich natürlich sehr viel auf der Hochseeschifffahrt, im asiatischen Raum ab, aber auch viele Unternehmen hierzulande, gerade Industrieunternehmen, die auch in der Vorkette die Rohstofftransporte beispielsweise haben, haben hier natürlich eine Herausforderung. Die spezielle Herausforderung ist dabei oft, dass man unterscheiden muss, führt das Unternehmen jetzt die Gütertransporte selbst durch oder, was oft der Fall ist, werden diese Transporte durch externe Logistikdienstleister durchgeführt. In zweiterem Fall ist natürlich ein Ansatz, dass man auch schon mal schaut, welche Potenziale gibt es für kooperative Ansätze. Also im Güterverkehr hat man ja auch die Herausforderung, dass gerade viele technologische Lösungen noch nicht so erprobt sind, noch nicht so am Markt verfügbar sind, wie es im Personenverkehr ist, beispielsweise mit E-Pkw auch schon der Fall ist. Das heißt, hier braucht es wirklich oft Innovation und Kooperation auch zwischen den Unternehmen und den Logistikdienstleistern. Beziehungsweise andererseits auch einen verstärkten Fokus auf Nachhaltigkeit im Einkauf dieser Logistikdienstleistungen. Grundsätzlich, was aber den Personen- und den Güterverkehr vereint, ist einerseits, dass die Bewusstseinsbildung auch im Güterverkehr ein wichtiger Hebel ist, also auch in Richtung Konsumentinnen und Konsumenten. Wenn ich nur an das Thema Retouren beispielsweise denke, an das Thema, man kann Abläufe vielleicht auch verbessern durch Paketboxen, die aus dem sogenannten Hausschlapfenradius auch der Konsumentinnen dann sind und andere bewusstseinsbildende Maßnahmen. Und das Zweite, was den Güter- und den Personenverkehr verbindet, ist bei den Maßnahmen, dass man in allen drei Dimensionen des Vermeidens von Transporten, des Verlagerns von Transporten und des Verbesserns von Transporten, also auch in dieser Reihenfolge denkt. Vermeiden heißt beispielsweise durch Routenoptimierung, durch Konsolidierung, durch beispielsweise in der City-Logistik, durch Mikrodepots die Routen auch zu optimieren, Wege zu vermeiden oder auch eben beispielsweise durch Paketboxen die Wege der Kundinnen und Kunden dann zu verringern und zu vermeiden. Dann der zweite Punkt des Verlagerns. Hier geht es natürlich ganz stark um die Verlagerung auf die Schiene. Die Schiene, die ja gegenüber der Straße deutliche Vorteile bei den CO2-Emissionen hat. Das heißt, da gibt es Beispiele wie die Voest, die auf die mit der Schiene einiges transportiert, oder auch die Logistikdienstleister LKW Walter, Gebrüder Weiß, die ja gerade diesen intermodalen kombinierten Verkehr Straße plus Schiene schon lange auch umsetzen. Oder auch die Verlagerung im urbanen Bereich auf Lastenräder, auf Cargo-Scooter und andere innovative Fahrzeuge. Und zuletzt ist die Verbesserung, das Verbessern der Antriebstechnologie, der Effizienz der Transporte im Güterverkehr natürlich der größte Hebel, sicherlich was die Emissionsreduktion betrifft. Da haben wir im Praxishandbuch auch einen Praxis-Case mit der Österreichischen Post, die ja die größte E-Flotte des Landes mit mittlerweile rund 4000 Fahrzeugen auch hat und hier gerade in der Zustellung schon einige Jahre in Richtung emissionsarme, emissionsfreie Transporte eigentlich eine Vorreiterrolle einnimmt. Aber auch andere Themen adressiert, beispielsweise im Buch auch das Thema nachhaltige Verpackungen, hier auch wiederverwendbare Verpackungen gut zu integrieren. Weitere Beispiele hier sind auch noch IKEA, die auch im urbanen Raum sehr sichtbar sind mit der emissionsfreien Zustellung mit Elektro-Lkw, zukünftig auch im ländlichen Raum mit Wasserstoff-Lkw hier einen nächsten Schritt setzen, oder Lidl, die auch bei der Belieferung der Filialen in den nächsten Jahren stark in Richtung E-Lkw umstellen werden.
Liebe Frau Falkinger, liebe Herr Lininger, vielen Dank für diesen interessanten Überblick über viele Ansätze, Best Practices im Bereich nachhaltige Mobilität, die hoffentlich zur Umsetzung inspirieren. Wer mehr zum Thema wissen will, sollte das nun schon mehrfach genannte Praxishandbuch Nachhaltiges betriebliches Mobilitätsmanagement zur Hand nehmen, in dem 18 ausgewiesene Expertinnen und Experten das Thema umfassend beleuchten und anhand vieler Beispiele konkreter Unternehmen sehr anschauliche Umsetzungsanleitungen geben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen vielen Dank fürs Dabeisein.
Das war's für heute. Danke Ihnen fürs Zuhören. Um keine Folge von Ampunkt zu verpassen, abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder bei einem Podcast-Service Ihres Vertrauens. Bitte bewerten Sie uns auf diesem Wege auch gleich am besten mit 5 Sternen. Bis zum nächsten Mal bei Ampunkt, dem Podcast des Linde Verlags.